Lebensraum Wald. Eine Sendung von Klaus Ruge.
Mit einer Vier-Jahreszeiten-Klangcollage aus dem Schwarzwald. Von Achim Bornhöft.
Südlicher Schwarzwald. Wald in Baden-Württemberg, das ist zuallererst der Schwarzwald. Von Karlsruhe im Norden bis Weil im Süden flankiert er den Rheingraben. Heute ist der Schwarzwald beliebtes Ferienziel. Das war nicht immer so.
Der Name Schwarzwald bedeutet schon ein bisschen was Negatives im Sinne von Schwarz ist gleich dunkel, unwirtlich, der Wald als Feind, als dunkle Linie am Horizont. Im Mittelalter wird der Name Schwarzwald Silva Nigra verwendet, im Sinn von tannenreicher, fichtenreicher Wald, wobei damals schon, wie die Pollenanalysen zeigen, der Wald schon einen Laubholzanteil von 50-60% hatte insgesamt, also ganz so schwarz und dunkel wie heute wird er nicht gewesen sein.
Wir laden Sie ein, uns auf einer Wanderung durch den Schwarzwald zu begleiten. Und wenn Sie wollen, können Sie die Orte, die wir jetzt aufsuchen, auch selbst besuchen. Wir sind zu den Fachleuten gegangen, haben uns von ihnen erläutern lassen, was man draußen alles so sehen kann, was man hören kann. Und Sie können das nachvollziehen. Der Feldberg, zu dem wir Sie jetzt führen, das ist der höchste Berg in Baden-Württemberg und damit natürlich auch der höchste Berg im Schwarzwald.
Abseits des Rummels an Liftanlagen und Skihängen ist es kahl und unwirtlich auf den Hochebenen des Schwarzwalds. Die feinen Eiskristalle fallen auf den harschen Boden, auf dem der Wanderer nur mühsam vorankommt. Von den Rotoren der Windräder zerschnitten, durchdringt der seltene Ruf eines Wintervogels wie aus der Ferne das monotone Rauschen.
Das Naturschutzzentrum Feldberg liegt ganz am Ende der Straße, genau gegenüber dem Hotel Feldberger Hof. Zur Skisaison parken dort Hunderte von Autos und Dutzende von Reisebussen kann man dort antreffen. Der Feldberg ist Tourismusgebiet. Hier an den Skiliften tummeln sich die Abfahrtsläufer im Winter. Es gibt auch ein gut erschlossenes Netz von Loipen. Aber auch im Sommer kann man von hier aus schöne Wanderungen unternehmen, zu Hütten, wo man verspannen kann, wo man sich ausruhen kann. Kaum zu glauben, dass wenige hundert Meter von hier ein Naturschutzgebiet beginnt und ein Bannwald. Ein Bannwald, in dem jegliche menschliche Nutzung unterbleiben muss. Der Schwarzwald als Beispiel dafür, dass Naturschutz und Erholung nebeneinander existieren können. Für den, der Natur erforschen will, ist es nützlich, einen Blick in das Naturschutzzentrum zu werfen. Dort kann man auch eine Tourenkarte erwerben, in der unser Weg auch eingetragen ist. Und wer nicht auf eigene Faust gehen möchte, der kann sich dann auch einer geführten Wanderung anschließen. Wir gehen zunächst vom Naturschutzzentrum aus in Richtung der Skilifte. Beim letzten Lift dann biegen wir nach oben. Ein Weg führt dort ziemlich steil hinauf, direkt am Waldrand. Und dann kommt man an eine Bank und genau an dieser Bank geht der Felsenweg rechts ab. Es gibt dort auch ein Hinweisschild, aber dieses Schild mit der Aufschrift Felsenweg ist sehr gut verborgen und schon leicht gealtert. Und von hier ab ist es dann gut, wenn man wirklich kräftiges Schuhwerk anhat. Zunächst verläuft der schmale Felsenweg ohne viel Steigung, gerade oberhalb der Karwand des Feldsees. Der Wald unterhalb dieses Pfads ist etwas ganz Besonderes.
Wir haben hier am Feldberg im Naturschutzgebiet einen sogenannten Bannwald. Mein Name ist Dr. Stefan Büchner, ich bin der Leiter des Naturschutzzentrums Südschwarzwald am Feldberg. Das Naturschutzzentrum betreut das Naturschutzgebiet Feldberg, das größte und älteste Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg, und informiert Besucher, Feldbergbesucher, über das Zusammenspiel von Mensch und Natur im Südschwarzwald. Im Bannwald zieht sich der Mensch mal ganz zurück aus der Natur. Das fällt uns, gerade uns Deutschen oder uns Mitteleuropäern, ja furchtbar schwer, mal irgendwo nicht die Finger ins Spiel zu kriegen, mal nichts zu tun, einfach nur zuzuschauen. Die Entscheidung war, in diesem Bannwald lassen wir natürliche Waldentwicklung zu, ohne einzugreifen. Das heißt, man hat auch hier die von den Borkenkäfern befallenen Bäume nicht herausgeschlagen. Man hat einfach zugeschaut und man hat geguckt, dass die Borkenkäferinfektion jetzt nicht auf die angrenzenden Wirtschaftswaldflächen übergreifen. Und das hat sich sehr bewährt. Man hat im Wirtschaftswald eben Käferbäume wie auch sonst herausgeschlagen und hier im Naturschutzgebiet hat man es belassen. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden etwas länger leben, als so ein Mensch üblicherweise tut. Und Sie kommen eben in 100 Jahren hierher. Und ich versichere Ihnen, dann ist hier keine Lichtung mehr. Dann stehen wir hier in einem dichten, üppigen, ja, urwaldähnlichen Wald. So ähnlich, wie er früher unter natürlichen Verhältnissen sich ohne den Einfluss des Menschen hier auch entwickelt hätte.
Gerrit Müller, Forstamtsleiter in Titisee-Neustadt, staatliches Forstamt.
Gerrit Müller war lange Zeit zuständig für den Bereich zwischen Feldberg und Rinken. Für ihn war die Waldgestaltung für das Auerhuhn ein wichtiges Anliegen.
Das Wort Bannwald ist in Europa nicht einheitlich belegt. Die Schweizer nennen einen Lawinenschutzwald Bannwald. Da ist gebannt. Keiner darf was dran verändern, damit die Schutzfunktion erhalten bleibt. Bei uns in Baden-Württemberg ist der Name übertragen worden auf einen Wald, der tatsächlich Reservat sein soll, und zwar Vollreservat, wo nichts passieren darf, aber jetzt nicht wegen Lawinenschutz oder sonstigen landeskulturellen Schutzmaßnahmen, sondern schlicht und einfach, weil der Wald urwaldähnlich erwachsen soll. Man früher sogar glaubte, es wären Urwaldreste.
Natürlich passiert im Bannwald eine ganze Menge, ohne den Einfluss der Menschen. Bannwälder sind sowas wie große Freilandlaboratorien, in denen sich Pflanzen und Tiere ohne Störungen entwickeln können. Wollte man allerdings alle Tier- und Pflanzenarten, die dort leben, untersuchen, dann käme man ins Unendliche. Und deswegen haben die Wissenschaftler bestimmte Gruppen herausgesucht: Vögel, Käfer, Pflanzen. Natürlich, Bannwälder dürfen nicht betreten werden oder eben nur auf Wegen, so wie hier am Feldberg, wo die Menschen vorbeigehen können. Wenn man die Möglichkeit hätte, durch den Bannwald zu Fuß zu gehen, man würde wahrscheinlich bald aufgeben, denn da, wo die Stämme wie Mikado-Stäbchen übereinander liegen, ist es ungeheuer schwierig, sich überhaupt fortzubewegen.
Der Morgen im Bannwald ist noch kühl. Das Murmeln eines Bächleins begleitet die erwachende Vogelwelt. Ein Specht schlägt seine Nisthöhle in das weiche Totholz. Das rhythmische Klacken eines beizenden Auerhahns und das erste Flugzeug des Tages.
Eine Weile führt der Felsenweg durch den Bannwald. Hier und da ist der Wald aufgelichtet durch Runsen, durch Schnee, der im Winter herunterkommt und die Bäume zerstört. Irgendwo in diesem Bereich muss auch früher einmal der Feldberggletscher gehangen haben. Bäche stürzen zu Tal, im Frühjahr blühen dort Trollblumen, Orchideen, man hört Kleiber, Spechte trommeln, Meisen rufen.
Ja, wir stehen ja gerade an so einem Bereich, wo sich das Waldbild recht plötzlich sehr stark verändert hat. Hier treten wir aus dem dichten Bestand heraus auf eine Art Lichtung und auf dieser Lichtung stehen ganz viele tote Bäume herum. Das ist das, was der Förster etwas drastisch als ein Käferloch bezeichnet.
Loch bedeutet so viel wie Loch im Wald. Dieses Käferloch, an dem Stefan Büchner steht, kurz bevor der Felsenweg den Emil-Thoma-Weg kreuzt, dieses Loch hat sich in den letzten Jahren deutlich vergrößert. Die Frage ist, warum lassen die Förster das Loch? Warum stopfen sie es nicht zu, pflanzen es nicht zu?
Mit diesem Käferloch hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Das ist entstanden Anfang der 90er Jahre im Zusammenhang mit den beiden großen Stürmen Vivian und Wiebke. Vivian und Wiebke haben kurz hintereinander hier zunächst mal eine Art Schneise in den Wald geschlagen, haben einfach ein paar Bäume umgeworfen. Ja, und dann kam der Käfer. der Käfer, so wird es oft im Forstjargon genannt, das sind in Wirklichkeit ganz viele verschiedene Arten, winzig kleiner Käferchen, die gerade mal so groß sind wie ein ungekochtes Reiskorn, die alle zur Familie der Borkenkäfer gehören. Und diese Borkenkäfer, die befallen mit Vorliebe frisch umgeworfene Bäume. Dann graben sie sich in die Rinde hinein, die Weibchen der Borkenkäfer, legen dann Gänge an und in diesen Gängen legen sie ihre Eier. Aus diesen Eiern schlüpfen Larven und die Larven graben nun wiederum in der schmalen Schicht zwischen der Borke und dem Holz des Baumes, entwickeln sich dort, verpuppen sich und schließlich schlüpfen die fertigen Borkenkäfer aus. Das macht bei umgeworfenen Bäumen ja zunächst mal nichts aus. Aber diese Borkenkäfer, die frisch geschlüpften, die befallen dann noch stehende Bäume in der Umgebung. Nun wird ja oft befürchtet, dass sich so ein Borkenkäferbefall ausbreitet, von einem Infektionsherd ausbreitet dann auf den ganzen Wald. Aber wenn Sie sich hier umschauen, sehen Sie, dass das keineswegs der Fall ist. Hier stehen vielleicht jetzt so, sagen wir mal, 50 bis 100 tote Bäume. Und das war's. Der Rest des Waldes sieht gesund aus. So gesund, wie die Wälder hier oben am Feldberg sind.
An einem heißen Augusttag tummeln sich die Insekten auf der Wiese. Ruhig stehen die grasenden Kühe und die Kuhglocken klingen durch das Tal. Ein Traktor zieht seine Bahnen, begleitet vom aufgeregten Bellen eines Hundes, der die Rabenkrähen vergeblich zu jagen versucht. Wie ein Echo auf die Kettensägen der Waldarbeiter klingen die Motorräder, die sich über die kurvenreichen Straßen jagen.
Totholz, das klingt so, als wäre in den abgestorbenen Bäumen dort überhaupt kein Leben. Das tote Holz aber ist ein Dorado für Käfer. Käfer gehören zu jener Tiergruppe, die im Bannwald zwischen Feldbergsee und Feldberggipfel beispielhaft untersucht wird.
Mein Name ist Ulrich Bense, ich bin Zoologe und befasse mich seit über 20 Jahren mit Käfern, dabei insbesondere mit Käfern, die sich im Holz entwickeln, die also absterbendes oder abgestorbenes Holz besiedeln. Bei uns in Baden-Württemberg kommen etwa 4.800 Arten vor und davon sind über 1.100 Arten auf Totholz angewiesen. Es ist also ein ganz wichtiges Element, das essentiell ist für diverse Tierarten und auch Pilzarten. Allgemein bekannt ist ja der sogenannte Borkenkäfer, bei dem es sich um den Buchdrucker handelt, begleitet oft von dem Kupferstecher, also zwei Arten aus der Gruppe der Borkenkäfer. Daneben werden diese frisch abgestorbenen Fichten, man muss sagen, es ist beschränkt auf die Fichte, das Problem mit den Borkenkäfern, auch von anderen Arten besiedelt, diese Fichten, zum Beispiel von Splintböcken und anderen Holzkäferarten. Wenn das Holz jetzt schon 1, 2, 3 Jahre abgestorben ist, wird es von weiteren Arten besiedelt. Wir haben also in diesem Totholz eine richtige Sukzession von Arten, die im Laufe der Zeit dort ansetzen und dort eben den Holzabbau vorantreiben. Das geht dann so weit, dass wir wirklich Arten haben, die erst nach 20, 30 Jahren in dieses tote Holz hineindringen und sich dort drin entwickeln. Eindringen heißt, die Weibchen der Käfer legen Eier ab. Aus den Eiern schlüpfen Larven und diese Larven entwickeln sich dann manchmal innerhalb von wenigen Monaten. Bei einigen Arten dauert es aber wirklich 3, 4 Jahre.
Solange die Käfer Larven im Stamm bohren, sieht man nicht viel von ihnen. Vielleicht mal ein bisschen Bohrmehl irgendwie draußen, vielleicht auch mal ein Bohrloch. An warmen Tagen allerdings, da hat man auch gelegentlich das Glück, wirklich Käfer zu sehen. Käfer, die auf Blüten krabbeln, die dort Pollen fressen oder im Nektar naschen. Manche Käfer sind schön auf den ersten Blick. Zum Beispiel der Vierfleckbock, der für den Feldberg typisch ist. Er hat gelbliche Flügeldecken und zwei markante dunkle Punkte auf jeder Flügeldecke. Deshalb Vierfleckbock. Bei anderen erschließt sich die Schönheit erst dann, wenn man mit der Lupe hinschaut. Dieses Begeistertsein von der Schönheit der Käfer kann ein Grund sein, sich den Käfern mehr zu widmen, sich für deren Schutz einzusetzen. Ein anderer wird sein, wenn man erkannt hat, dass Käfer im Ökosystem Wald eine ganz wichtige Rolle spielen, dass sie wichtig sind für die Zersetzung von Holz zum Beispiel zu Humus. Wenn ich mich hier umschaue, dann sehe ich, wie aus den toten Stämmen bereits neue Bäume wachsen. Für mich ein Zeichen dafür, dass totes Holz eben Grundlage ist für neues Leben. Und dieses tote Holz, was hier überall herumliegt, das hat eine Vogelart angezogen, eine Vogelart, die es im Schwarzwald schon lange nicht mehr gegeben hatte.
Wir haben hier im Naturschutzgebiet Feldberg einen ganz besonderen Specht, der über ja, insgesamt etwa 100 Jahre hier im Südschwarzwald ausgestorben war, der Dreizehenspecht. Der Dreizehenspecht ist im Gefolge dieser Stürme Wirwien und Wiebke hier im Südschwarzwald wieder aufgetaucht. Das war eine große Sensation, nicht nur für die Vogelkundler. Und das ist ein Tier, was wir ganz regelmäßig hier bei Führungen auf unserer Route direkt in Wegnähe beobachten können.
Und die Stelle, an der der Dreizehenspecht nach 100 Jahren das erste Mal gesehen wurde, die war gerade hier oberhalb des Feldsees. Ich denke, es gibt wohl kaum ein zweites Dreizehenspechtpaar weltweit, das so intensiv und so lange beobachtet wurde, wie dieses Paar hier zwischen Rinken und Feldsee. Und es ist immer noch da. Das Schöne ist aber, dass hier genau am Felsenweg, 20 Meter entfernt von dem Punkt, wo alle Leute vorbeikommen, zweimal schon der Dreizehenspecht gebrütet hat und bei jeder Führung im Sommer präsentiert werden konnte. Wer nicht das Glück hat, die Dreizehenspechte zu sehen, der sollte mal auf Bruthöhlen achten. Kreisrunde Höhlen, vielleicht 5 cm im Durchmesser, die an verschiedenen Bäumen hier in dem Bereich zu sehen sind. Und das sind alles mit großer Wahrscheinlichkeit Höhlen, Bruthöhlen oder vielleicht Schlafhöhlen, die der Dreizehenspecht gebaut hat. Der Dreizehenspecht ist im Unterschied zum Buntspecht und Mittelspecht, den wir ja viel häufiger bei uns im Land haben, ein Specht, der kein Rot hat, er hat nur schwarz-weiß im Gefieder und nur das Männchen hat eine goldene Krone. Wenn man einen Dreizehenspecht sieht, dann kickst er meistens nicht so aufgeregt wie ein Buntspecht, sondern er rutscht auf die andere Seite des Stamms und wird übersehen. Es sind nicht die großen Flächen mit viel Totholz, wo ein toter Fichtenstamm neben dem anderen steht, sondern es sind die lebendigen Wälder, in denen überall aber auch Stubben stehen, in denen auch tote Bäume stehen, die vom Dreizehenspecht bevorzugt werden. Und dort sucht er im Herbst ganz gern diese kleinen Käfer, die Brockenkäfer. Während der Brutperiode hingegen, da nimmt er lieber die etwas größeren Brocken, so 3-4 cm große Larven von Bockkäfern, die er dann seinen Jungen bringt. Die toten Bäume werden aber nicht nur zur Nahrungssuche genutzt, sie werden auch genutzt, um dort die Höhlen zu schlagen. Und im Schwarzwald sind fast nur tote Fichten die Brutbäume der Dreizehenspechte.
Mein Name ist Dr. Frank Hohlfeld, ich bin Biologe und habe für die Landesforstverwaltung in Waldschutzgebieten gearbeitet, den sogenannten Bannwäldern. Und wir glauben, dass es im Schwarzwald nicht mehr als 20, vielleicht maximal 30 Paare dieses Vogels gibt. Und das heißt, er wäre der seltenste Vogel des Schwarzwaldes.
Im Herbst verlassen die Schafe ihren Weideplatz. Als ein Unwetter naht, ist Eile geboten. Der Regen fällt auf das Dach des Unterstands. Glocken klingen aus dem Tal. Gegen Abend verstummt die Natur bis auf das Rufen der Käuze und das Bellen eines Rehbocks.
Unmittelbar hinter der Totholzinsel überqueren wir einen Bach. Der Wald hat hier Ähnlichkeit mit subalpinen Nadelwäldern, so wie wir sie in der Schweiz auch sehen. Überall ist dichtes Gestrüpp von Heidelbeeren. Hier endet der Felsenweg und wer zum Feldsee hinab will, der muss hier abwärts steigen. Immer noch sind wir im Streifgebiet des Dreizehenspechts. Doch in solchen Lebensräumen gibt es auch einen anderen Vogel, der typisch ist für diese Wälder hier im Schwarzwald, das Auerhuhn.
Mein Name ist Dr. Rudi Suchand. Ich komme von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, die in Freiburg ansässig ist, und leite dort in der Abteilung Landespflege den Arbeitsbereich Wildökologie. Bin gleichzeitig Vorsitzender der Arbeitsgruppe Raufußhühner in Baden-Württemberg. Im Schwarzwald ist das Auerhuhn auf eine Fläche von plus minus 50.000 Hektar reduziert, eben aufgrund der Ansprüche an das Klima. Das Auerhuhn kann eben sehr kalte Winter überdauern. Es braucht diese kalten Winter nicht, aber es ist angepasst an sehr tiefe Temperaturen, an eine sehr nährstoffarme Nahrung, an eine Nadelnahrung. Aber wenn man als grobes Bild sich vorstellt, im Schwarzwald Hochlagen, in denen es im Winter längere Zeit Schnee gibt, in denen auch gleichzeitig lichte Wälder gegeben sind. Diese lichten Wälder sind das Erkennungszeichen, egal wo sie hinkommen in Europa, ob sie in den Pyrenäen, im Kantabrischen Gebirge, in Italien, in Österreich sich aufhalten und sie in Bereiche kommen, in denen Winterkälte als Kennzeichen gegeben ist und lichte Wälder. Dort können Sie davon ausgehen, dass Sie Auerhühner antreffen.
Saure Böden und lichte Wälder sind Voraussetzung für Heidelbeeren. Heidelbeeren aber sind das Wichtigste für Auerhühner. Die Auerhühner fressen nicht nur die Beeren, sondern auch die Blätter und die Heidelbeerknospen können sie sogar im Winter fressen. Für Henne und Küken aber sind die Sträucher im Sommer ein gutes Versteck, ein guter Schutz vor Feinden, vor Habicht, vor Fuchs, vor Marder. Etwas hat Menschen, besonders jagende Menschen, schon immer angezogen. Und das ist die Balz der Auerhähne. Bei der Balz werden besondere Plätze aufgesucht. Das kann schon im März beginnen. Und wenn genügend Hähne vorhanden sind in der Gegend, dann besetzen sie dort ein Revier. Sie tanzen und fauchen, sie balzen. Die Hennen kommen meistens Mitte April bis Mai an die Balzplätze, wenn die Männchen ihre Rangordnung schon lange festgelegt haben. Die stärksten Männchen dürfen die Hennen begatten. Die Hennen kommen nur 2, 3, 4 Mal an die Balzplätze. Danach suchen sie sich dann einen Platz, wo sie brüten können, wo sie ungestört sind, irgendwo am Boden unter einer tief beasteten Fichte, meistens weit entfernt vom Balzplatz. Und ich denke, das ist auch eine Strategie, um Feinde zu vermeiden, um ihnen aus dem Wege zu gehen.
Die zwischen 7 und 12 Eiern werden dann in etwa 28 Tagen ausgebrütet. Und das ist zum Beispiel unglaublich, wie Hennen auf den Nestern sitzen bleiben. Mir wurde letztes Jahr berichtet von einem Bauern im mittleren Schwarzwald, der hat eine Fichte gefällt. Und diese Fichte hat er dann anschließend entastet. Und erst beim Entasten wäre er fast auf die Henne draufgetreten, die ihr Nest 1 Meter neben die gefällte Fichte angelegt hatte. Die Henne ist also sitzen geblieben, während der Baum gefällt und umgefallen ist.
Würde ich gefragt, was kann man tun, um Auerhühner zu schützen? Ich antwortete, mehr Holz nutzen. Vor 100 Jahren haben Auerhühner den Schwarzwald nahezu flächendeckend besiedelt. Aber nicht, weil Menschen die Auerhühner schützen wollten, sondern weil Menschen den Wald genutzt haben. Zweifellos zu jener Zeit wurde der Wald übernutzt. Und es hat lange gedauert, bis die Wälder wieder aufgebaut wurden. Heute aber sind die Wälder so dicht, dass man ohne weiteres mehr Holz nutzen könnte, als Energieträger, als Baustoff. Und Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Holzverbrauch kann also Lebensräume für Auerhühner schützen, ohne dass dafür extra Geld aufgewendet werden muss. Auerhuhnschutz muss ein Bestandteil der Forstwirtschaft werden.
Das Auerhuhn ist sicher nicht eine Art, die den Tourismus völlig ablehnen lässt, sondern es ist eine Art, die eine bestimmte Art von touristischer Inanspruchnahme auch dulden kann. Nur dieses hat Grenzen. Und diese Grenzen, die werden teilweise schon überschritten. Da braucht es Konzepte, wie wir sie teilweise auch in diesen von der EU finanzierten Live-Projekten durchgeführt haben.
Vom Ende des Felsenwegs windet sich der Emil-Thoma-Weg nach oben. Zunächst haben wir noch geschlossenen Wald. Etwas weiter oben stehen da wunderschöne alte Ahorne. Wir sind immer noch im Gebiet des Dreizehnspechts. Dann kommen wir durch jüngere Bestände. Schließlich hört der Wald auf. Wir erreichen alpine Matten, haben den Blick frei auf den Feldbergturm. Wenn 100 Meter weiter unten schon lange Frühling ist, hier oben auf den Wegen, auf den Matten, liegt immer noch Schnee. Diese Matten sind Bergwiesen mit sehr niedrigem Pflanzenwuchs. Und wenn man tief einatmet, dann riecht man die Beerwurz. Von dort blickt man über die östliche Abdachung des Schwarzwaldes, die schön, weich und eben ist, ganz anders als der schroffe Aufstieg vom Höllental her. Und wenn man an klaren Tagen nach Südosten blickt, kann man auch die Vulkane des Hegaus erkennen und manchmal sogar die schneeleuchtenden Gipfel der Alpen. Von da oben geht's dann eine Weile abwärts zurück zum Naturschutzzentrum. Ich denke an das Bemühen des Naturschutzes, diese Schätze am Feldberg zu erhalten. Natürlich, der Rundgang gab nur einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfalt der Lebenserscheinungen, ist nur eine Masche im Netzwerk Lebensraum. Ich denke zurück an das Gespräch, das ich am Tag zuvor mit Gerrit Müller hatte, dem Leiter des Forstamts Titisee, an die Überlegung nachhaltiger Nutzung.
Die Nachhaltigkeit ist ja ein aus dem Forstwesen stammender Begriff, der über 300 Jahre, fast 300 Jahre alt mittlerweile ist. Diese Nachhaltigkeit soll ja nicht nur auf die Holzerzeugung sich erstrecken, sondern die ganzen Funktionen, die der Wald oder eben ein anderes Primärgut für die Menschheit hat. Das heißt, nicht jetzt in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren große Auerwildhabitate zu schaffen, die in wieder 20, 30 Jahren zuwachsen, kaputt gehen, das Auerwild verdrängen, sondern eine Strategie zu haben, dass man nachhaltig in solchen größeren Lebensräumen natürlich, nicht punktuell, nachhaltige Biotopreserven schafft. Und das ist speziell im Feldberggebiet, glauben wir, gut gelungen, eine Nachhaltigkeit zu schaffen.